Ja, frohe Ostern auch von meiner Seite. Wen ich noch nicht persönlich begrüßen konnte, schön, dass ihr alle gekommen seid. Und wer die Werbung mitbekommen hat, wir möchten uns ja heute mit dem Titel beschäftigen oder dem Thema beschäftigen, Hoffnung für deine Welt. Und da habe ich folgenden Text mitgenommen aus dem Neuen Testament im ersten Brief vom Apostel Petrus. Steht in Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Amen, genau. Hoffnung für deine Welt, das soll so zwei Sachen abbilden. Einmal deine, sagen wir mal, private, kleine Welt, aber auch die große, weite Welt, in der wir hier leben und der du ja auch lebst. Ich denke, beide können Hoffnung gebrauchen, wenn wir so ein bisschen die Nachrichtenlage so verfolgen. Vor unseren Augen löst sich die alte Weltordnung auf, in der wir als Deutschland militärisch und wirtschaftlich einen super Platz hatten, als Exportweltmeister unter dem Schutz der USA. Verändert sich alles, beunruhigt den einen oder anderen. Unsere jetzt zukünftige Regierung steht intern vor, würde ich sagen, vor den größten Herausforderungen in der Nachkriegszeit. Also wenn du jemals für deine Regierung gebetet hast, solltest du es jetzt tun, denke ich. Und wir haben nach wie vor Krieg in Europa. Das sind alles Sachen, die können einem aufs Gemüt schlagen, denke ich, wenn man das so alles hört und liest. Und ich glaube, da brauchen wir einfach Hoffnung. Jetzt gibt es ja nach wie vor Menschen, die sich nicht für Politik interessieren. Und dann glaube ich aber, könnte es gut sein, dass du auch persönliche Herausforderungen hast in deinem Leben, wo du Hoffnung brauchst. Bei dem einen ist es irgendwas Körperliches, was Seelisches in der Familie oder auch finanziell. Auch da brauchen wir Hoffnung. Und manchmal gibt es auch Menschen, die hören so eine Predigt und sagen, was ihr immer alles für Probleme habt, mir geht's fantastisch. Ich garantiere dir aber eins, spätestens wenn der Tod, dein persönlicher Tod vor der Tür steht, brauchst du Hoffnung. Ja? Und alle diese Bereiche, da möchte Gott mit seiner Hoffnung eben reinkommen. Und das ist eben die gute Nachricht, das Osterfest uns daran erinnert, dass die Auferstehung von Jesus Christus in all das Aufgezählte Hoffnung hineinbringt. Und warum ist das so? Ja, muss man sich ja mal ein bisschen gedanklich mit auseinandersetzen. Wenn jemand den Tod überwunden hat, welches Problem könnte es dann noch in der Welt geben, das zu groß wäre? Wir sagen das immer so, ja, ja, wir glauben, Jesus ist auferstanden und so und Ostern und Hoffnung und so, aber denkt da mal drüber nach. Wenn Jesus den Tod überwunden hat, welches Problem kann es dann noch geben, das zu groß wäre, um da nicht mit Hoffnung reinzukommen? Weil, das ist ja auch wichtig, wenn wir sagen Auferstehung, dann bedeutet das, Jesus kam aus dem Totenreich zurück nach 3 Tagen. Das ist was anderes als eine, sagen wir mal, Reanimation oder Wiederbelebung, wo jemand irgendwie an Maschinen künstlich am Leben erhalten wurde und dann irgendwie wieder zurückgekommen ist und so. Hier war jemand wirklich mausetot, also keine Gehirnströme mehr und nichts. Er lag 3 Tage tot in einer Höhle. Und diese Auferstehung von Jesus ist der Beweis, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und manchmal wird das ja so verglichen, hinter den Vorhang blicken oder hinter den Vorhang gehen, ja, als Bild für den Tod. Und es gibt Menschen, die haben schon mal quasi dahinter geblickt, die waren eine Zeit lang tot. Aber Jesus war richtig hinter dem Vorhang. Also er war richtig dahinter verschwunden und ist tata wieder hinter dem Vorhang hervorgekommen. Und er verspricht dir, dass er dich mitnimmt nach deinem Tod, dass du mit ihm leben kannst in dieser Ewigkeit, in der er schon gewesen ist, aus der er gekommen ist, bevor er auf die Erde kam, bevor er dann geboren wurde und in die er dann nach seinem Tod oder beziehungsweise nach dem Tod, wo er dann auferstanden ist, deswegen Himmelfahrt, dann ist er wieder in diese Herrlichkeit zurückgegangen. Und dahin möchte er dich mitnehmen, wenn du an ihn glaubst. Und das bezeichnet die Bibel hier als eine lebendige Hoffnung. Das heißt, das ist nicht eine eingebildete Hoffnung, nicht einfach nur ein Gefühl. Also für uns ist ja, wenn wir an Hoffnung denken, ist es ja ein Gefühl. Du wachst morgens auf und hast die Hoffnung, dass der Tag gut wird. Ja, das ist so ein Gefühl. Aber eine lebendige Hoffnung ist was anderes. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist eine Person, nämlich Jesus. Jesus ist die lebendige Hoffnung. Die Hoffnung lebt, weil Jesus lebt. Und wir können also Hoffnung haben auf ein zukünftiges Leben, weil Jesus den Tod überwunden hat. Aber das Starke ist eben auch, dass wir auch eine lebendige Hoffnung für dieses Leben schon haben können. Denn da heißt es ja, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Und das bedeutet, wir können jetzt in diesem Leben schon, in jeder Situation, die es gibt, aus einer inneren Kraftquelle schöpfen, die uns immer wieder neue Hoffnung geben wird. Der Begriff Wiedergeburt, den kennen wir ja sonst eher nur so aus dem Buddhismus, aber den gibt es eben auch in der Bibel. Nur hier hat er eine andere Bedeutung. Im Buddhismus ist es ja so, wenn du dein Leben nicht dem Karma entsprechend gut gelebt hast, dann wirst du wiedergeboren und dann vielleicht als Tier irgendwo und das ist dann eigentlich nicht so das Erstrebenswerte. Ja, manchen westlichen Menschen, die stellen sich dann vor, ja, dann werde ich bestimmt mal wiedergeboren. Ja, ja, aber also eigentlich der Buddhismus hat davon keine gute Vorstellung, ja, wiedergeboren zu werden hier auf dieser Erde. Dann hast du es nämlich nicht geschafft. Dann musst du nämlich noch eine Runde drehen, um da endlich rauszukommen aus diesem Kreislauf. Das ist nicht das, was das Neue Testament unter Wiedergeburt versteht, sondern das Neue Testament oder der Apostel Petrus meint hiermit, dass du innerlich von Neuem geboren wirst, dass du ein neues Herz bekommst, so wie dein Computer ein neues Betriebssystem bekommen kann. Hardware bleibt gleich, Software ist neu. Und so bleibt dein Körper gleich, aber innerlich bekommst du ein neues Herz. Und die Frage ist, warum ist das notwendig? Warum brauchen wir Menschen das? Warum spricht er hier von einer Wiedergeburt, wo wir dann eine Quelle der Hoffnung haben? Wir lesen in Johannes 3, Vers 3, da sagt Jesus, Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das bedeutet, diese Hoffnung in diesem Leben schon zu haben, die kannst du, diese übernatürliche, lebendige Hoffnung kannst du nicht haben, wenn du nicht von Neuem geboren bist. Das ist der Unterschied zwischen Leben und Tod, Tag und Nacht, heiß und kalt, Sekt oder Selters. Also, ja, es geht darum, bist du von Neuem geboren? Nicht, bist du als Säugling getauft worden, bist du Kirchenmitglied, hast du gespendet, hast du anderen Menschen geholfen. Das sind alles christliche Rituale und auch gute Taten irgendwie, aber das macht dich noch nicht zum Christen. Christ bist du erst, wenn du von Neuem geboren bist. Und jetzt sagt Jesus eben, wenn wir das nicht sind, dann können wir das Reich Gottes nicht sehen. Und warum ist das so? Wir sind dann abgeschnitten von der Dimension Gottes, von seinem Frieden, seiner Kraft, eben auch seiner Hoffnung. Und warum ist das so? Weil unsere Verfehlungen uns von dem heiligen Gott einfach trennen. Und die Bibel sagt, deswegen haben wir einen abgestorbenen Geist. Ja, Körper ist klar, Seele sind unsere Gefühle und Gedanken, aber der Geist ist eigentlich das Verbindungsstück zu Gott. Und das ist durch unsere Verfehlungen abgestorben. Was ist damit gemeint? Verfehlungen sind alle deine Handlungen, Gedanken, von denen du nicht möchtest, dass wir die als Film jetzt hier abspielen. Und zwar nicht nur das, was du getan hast, sondern auch, was du gedacht hast. Möchte hier keiner, glaube ich. Und die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes verlangt, dass es eine Sühnung gibt für diese Verfehlung, dass ein Opfer gebracht wird. Und damit haben dann, sagen wir mal, westlich geprägte Menschen oft ein Problem. Die sagen dann so, was ist denn das für ein Gott? der ein Opfer will für unsere moralischen Fehler. Das ist so eine gewisse Empörung schwingt dann mit, was das für ein Gott sein soll. Und da sage ich, naja, also du bist doch ganz genauso. Du verlangst das doch auch. Wieso? Naja, unsere Gesellschaft verlangt das. Wenn jemand eine Körperverletzung begeht, dann will man ein Opfer sehen. Nämlich, du zahlst jetzt Schmerzensgeld. Du gibst dann ein Opfer für deine Verfehlung. Oder wenn jemand einen Raubüberfall begeht, also was Schlimmeres, dann verlangt unsere Gesellschaft, und du auch, du verlangst ein Opfer. Du sagst, der bringt jetzt das Opfer, dass er ins Gefängnis geht. Und bitte nicht zu kurz. Und dann wissen wir, gibt es auch Länder, da gibt es sogar die Todesstrafe auf Mord vielleicht. Das heißt, dieser Gedanke, eine Verfehlung muss gesühnt werden, ist auf der ganzen Welt, in jeder Kultur, in jedem Stamm, das ist im Mensch drin, weil wir göttliche Geschöpfe sind. Gott hat uns allen ein Gewissen gegeben und das verlangt eben auch dieses Gerechtigkeitsgefühl verlangt, da muss was geschehen. Man kann doch nicht einfach was falsch machen, moralisch, und dann ja, Schwamm drüber. Wenn wir so wären, was wäre das für eine Welt? Nein, wir sind Menschen, die von göttlichem Gewissen geprägt sind. Das ist wegen dieses abgestorbenen Geistes natürlich auch ganz oft verfehlt. Ja? Aber wir haben ein Gerechtigkeitsgefühl. Und Jesus hat jetzt stellvertretend für unsere Verfehlung sein Leben als Opfer gebracht. Daran haben wir Karfreitag jetzt gedacht. Das heißt, Jesus war oder ist jemand wie jemand, der eine hohe Geldstrafe für jemanden beglichen hat. Das sind jetzt alles natürlich nur Vergleiche, um das ansatzweise zu verstehen. Das ist natürlich auch übernatürlich. Etwas, was vor 2000 Jahren geschehen ist, soll heute noch Relevanz haben für uns. Aber die Bibel sagt uns, Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir nicht mit unserem Blut bezahlen müssen und von Gott getrennt bleiben. Deswegen hat ja der Mel Gibson da vor über 20 Jahren diesen Film Die Passion oder The Passion gedreht, der so wahnsinnig blutrünstig ist. Und er hat gesagt, ich wollte einfach mal darstellen, was es bedeutet, dieser Satz, Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Er wurde für uns gekreuzigt. Und das müssen wir einfach verstehen. Das ist geschehen, damit wir nicht mehr getrennt sind von Gott. Und Gott hat uns dadurch, dass er Jesus gegeben hat, seine Liebe bewiesen. Denn wir lesen in Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das ist so wichtig, wenn wir jetzt über Sühne gesprochen haben oder Blut, das hört sich dann alles so brutal irgendwie an. Aber dahinter steckt Gottes Liebe. Gott liebt dich so, ja, wie ein Vater, der die Spielschuld seines Sohnes begleicht oder wie ein Bruder, der sich verprügeln lässt für seine Schwester oder wie ein Mensch, der sich für seinen Freund umbringen lässt. Ist alles irgendwie krass, aber es geht jetzt darum, was empfindet ein Vater, wenn er, nachdem er vielleicht schon 1000 Mal gesagt hat, hör auf, dein Geld zu verprassen, dann trotzdem das tut. Er tut es, weil es sein Sohn ist, weil er ihn liebt. Oder eben der Bruder, der in ein, ja, was weiß ich, in eine Vergewaltigungsszene reingeht und seine Schwester dort rausholt und selbst kaputt gehauen wird. Ja? Warum macht er das? Weil er seine Schwester liebt. Und wenn sich ein Mensch töten lässt für seinen Freund, dann hat Jesus gesagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und damit bist du gemeint. Gottes Liebe ist für dich. Und wenn du das glaubst und innerlich umkehrst zu Gott und sagst, das glaube ich, das will ich haben, dann wirst du von Neuem geboren und dann kommt auch Gottes Hoffnung in dein Herz hinein. Das ist dann keine Einbildung und nicht einfach nur ein Gefühl, das man sich macht durch ein paar gute Gedanken irgendwie, sondern das ist etwas Übernatürliches. Das ist dann durch seinen Heiligen Geist, wovon wir ja auch gehört haben, nächsten Samstag. Übrigens ist für die, die interessiert sind, das ist nur der Vormittag. Die Alpha-Teilnehmer machen dann bis 15 Uhr weiter, aber die, wenn du von hier jetzt bist und du möchtest da hinkommen, für dich ist das dann nur bis 12 Uhr, also sind nur 2 Stunden, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigen werden. Der ganze christliche Glaube ist ja übernatürlich, ist nicht eine Verstandesgeschichte, sondern du brauchst eine Offenbarung von Gott, dass es Gott gibt, dass Jesus wirklich gelebt hat und dass er für dich gestorben ist und dass du von Neuem geboren werden kannst. Und wenn du von Neuem geboren bist, dann hast du diese übernatürliche Hoffnung, die dich auch durch schwere persönliche Zeiten trägt oder was immer auch mit der Welt geschehen wird. Ja? Du hast dann einen Vater im Himmel, dem du alle deine Sorgen übergeben kannst, was deine Familie angeht, was deine Finanzen angeht. Er kümmert sich um dich. Du kannst ihn um Weisheit bitten, wie du in deiner Ehe, in deiner Kindererziehungssituation, auf deiner Arbeit mit Problemen umgehen sollst und er wird sie dir geben. Du kannst ihm deine Krankheit geben, nächsten Sonntag, und er will dich heilen. Du kannst einen Lebensplan von ihm bekommen, wo du nicht mit gerechnet hast, was Gott eigentlich noch mit dir vorhat. Du kannst dann für diese Regierung beten, die jetzt kommen wird, dass sie es besser macht als die Regierung davor, je nachdem, wo du politisch stehst. Das ist wirklich cool. Man kann also die Regierung ablehnen oder sie klasse finden. Gott sagt, ist mir ganz egal, Hauptsache du betest für sie. Ja? Er gibt dir dann sogar die Kraft zu vergeben, wenn dir das nicht gefällt, was da irgendwie läuft. Aber du kannst dann auf einmal für das, wo du vielleicht dich nur ärgerst oder Angst hast oder sonst was, sag Gott, dann bete doch dafür. Dann bete doch dafür. Und du kannst darauf vertrauen dann, wenn du diese innere Hoffnung hast durch die Wiedergeburt, dass Jesus wiederkommen wird und dass bis dahin diese Welt und ihre Entwicklung in seiner Hand liegt. Er möchte, dass wir dafür beten, dass es besser wird. Und das ist letztlich dann auch ein Geheimnis, aber wir als Christen können in der Gewissheit ruhen, Gott hält die Welt in seiner Hand. Wie ein Apfel, wie ich beim letzten Mal sagte, wo der Wurm drin ist, aber er hat sie trotzdem noch in seiner Hand. Und das bedeutet, wenn dann die Situation in unserer Gesellschaft, ob wirtschaftlich oder sonst wie, sich verändert, du hast einen sicheren Anker. Du hast einen festen Grund, auf dem du stehen kannst. Und du hast diese Hoffnung für deine persönliche kleine Welt. Und daran merken wir jetzt schon, die Auferstehung von Jesus bringt Hoffnung. Und jetzt natürlich die Frage, ich finde das eigentlich relativ attraktiv. Ich lebe das jetzt ja seit 31 Jahren und kann sagen, diese ganzen Krisen, die wir die letzten Jahre hatten, ob es, weiß ich, Euro-Krisen oder hier Corona oder was wir jetzt eben haben, das gucke ich mir interessiert an, aber nicht mit der gleichen Aufregung, wie wenn ich Gott nicht kennen würde. Ich gehe da anders durchs Leben durch. Und die Frage ist ja jetzt, warum sollte man das glauben mit der Auferstehung? Wir haben jetzt herausgefunden, die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt dafür, dass wir diese Hoffnung bekommen. Und da habe ich jetzt die letzten Tage was sehr Interessantes gelesen. Und zwar gibt es einen Theologen in den USA, der hat Jahrzehnte sich nur mit den Ereignissen oder mit der Auferstehung beschäftigt. Und er sagt, es gibt 3 Fakten, die noch nicht mal was mit Glauben zu tun haben, sondern das sind einfach historische Fakten. Wenn du die mal auf dich wirken lässt, die können dich zum Glauben hinführen. Und zwar ist Fakt Nummer 1, Jesus wurde gekreuzigt, definitiv. Das ist keine Erfindung der Christen, sondern neben den Evangelien, den neutestamentlichen Schriften, gibt es auch genug außerbiblische Autoren, die darüber geschrieben haben, dort wurde ein gewisser Jesus von Nazareth gekreuzigt. Die haben nicht unbedingt geglaubt, dass das der Christus ist, der Messias ist, aber sie haben gesagt, da wurde definitiv jemand gekreuzigt. Und dass die Jünger gesagt haben, unser Herr wurde gekreuzigt, für uns ist das so selbstverständlich, aber die Jünger, die ersten Christen, waren ja Juden. Und die Juden haben daran geglaubt, dass wenn der Messias kommt, dann wird er in Herrlichkeit kommen und uns von den Römern befreien. Das war eigentlich jetzt eher eine peinliche Sache. Ja, wir glauben an den Messias, aber der ist gekreuzigt worden. Hä? Was haben die anderen Juden dann gesagt? Deswegen wird das auch als Ärgernis bezeichnet. Ja? Dass die ersten Christen, die Juden waren, behauptet haben, unser Herr wurde gekreuzigt, macht die Sache, bestätigt das zusätzlich. Also es geht hier um Fakt Nummer 1. Jesus Christus wurde definitiv gekreuzigt. Dass er da unsere Sünden getragen hat, das ist jetzt wieder Glaube, das ist was anderes. Aber es geht jetzt hier um Fakten. Er wurde gekreuzigt. Und Fakt Nummer 2 ist, die ersten Jünger haben bezeugt, dass ihnen Jesus Christus nach seiner Kreuzigung nach 3 Tagen erschienen ist. Sie haben bezeugt, wir haben ihn gesehen. Also Paulus, der ihn nicht 3 Tage nach der Auferstehung gesehen hat, sondern dann erst Jahre später, er sagt quasi, er hat noch persönlicher Petrus und Johannes kennengelernt, die ihn wirklich gesehen haben. Und er schreibt, Jesus ist über 500 Leuten erschienen nach der Auferstehung. Es waren ja nicht nur eine Handvoll. Und jetzt kommt was, das ist jetzt auch, muss man drüber nachdenken. Und er ist auch Frauen erschienen. Und auch Frauen haben das bezeugt. Dann sagst du ja, was daran so besonders? Damals galten Frauen eigentlich nicht als Zeugen. Also wenn ja gesagt wurde, ich habe da gesehen, dass da jemand umgebracht wurde, er ist ja nur eine Frau, das bedeutet ja nichts. Das war die Stellung der Frau damals. Das heißt, dass in den Evangelien drinsteht, er ist zuerst Frauen erschienen und die Männer haben es nicht geglaubt. Da heißt es ja, die Frauen gingen dann zurück zu den Jüngern und da hieß es, die Jünger sagten, hielten es für Geschwätz. Man könnte fast sagen, Frauengeschwätz. Das passt eigentlich auch nicht in diese Welt rein, weil wenn man die Leute hätte belügen wollen, hätte man gesagt, Petrus und Johannes waren die Ersten, die ihn gesehen haben, Männer. Aber dass Frauen ihn gesehen haben, das hätte man niemals gemacht, wenn man versucht hätte, eine Lüge in die Welt zu setzen. Weil er aber wirklich Frauen erschienen ist, haben sie es auch wirklich gemacht, dass sie es gesagt haben. Und Paulus sagt auch ganz klar, ohne die Auferstehung ist unser Glaube sinnlos. Der macht keinen Sinn. Das kannst du voll vergessen, sagt er. Bibel zu, ab in die Kneipe. Ja? Und wir müssen darüber nachdenken. Fakt 1, Jesus ist wirklich gekreuzigt worden. Und Fakt 2 ist, die ersten Jünger haben wirklich behauptet, ich habe den gesehen. Wenn du jetzt an eine Massenhalluzination glaubst, das kann ich mir noch vorstellen, wenn 500 Leute bei schlechter Luft in einem Raum sich aufhalten, die ganze Zeit nur drüber nachdenken, ist Jesus auferstanden und dann bilden sich das ein. Aber er ist den Leuten an verschiedenen Orten erschienen und Paulus dann ja eben auch noch später. Das ist Fakt Nummer 2, die Auferstehungserfahrung der Jünger. Und jetzt kommt auch Fakt Nummer 3. Diese Auferstehungserfahrung hat diese ersten Christen, die ersten Jünger, total verändert, umgewandelt. Wenn wir an Petrus denken, der Jesus vor Angst verleugnet hat, ist nachher einer der größten Verkündiger des Evangeliums geworden und ist dafür ermordet worden, dass er an Jesus geglaubt hat. Das heißt, oder jemand wie Paulus, vom Saulus zum Paulus, war ein Christenverfolger, er war Pharisäer und er hat die ersten Christen umgebracht. Und dann ist ihm Jesus erschienen, der Auferstandene, und er ist zum größten Evangeliumsverkünder der Weltgeschichte geworden. Und darum müssen wir uns auch mal wieder erinnern, die ersten Christen, die dann im Römischen Reich gelebt haben, sind bestialisch zum Beispiel von Nero ermordet worden, dafür, dass sie behauptet haben, Jesus Christus, wir haben den erlebt. Wir haben eine Erfahrung mit dem Auferstandenen hergemacht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Filme gesehen habt, da aus den 60er Jahren, wo sie dann mit echten Löwen versucht haben, das nachzustellen. Die Christen sind in diesen Stadien, sagen wir mal, wo man jetzt in Rom noch hingehen kann, Circus Maximus und so weiter, die sind da zerfressen worden von den Löwen. Die sind gekreuzigt worden und dann angezündet worden, um dann als lebende Fackeln nachts die Straße zu beleuchten. Für eine Lüge? Jesus Christus ist mir erschienen. Ja, dich werden wir jetzt kreuzigen und dann anzünden. Wenn das eine Lüge ist, würde ich sagen, ey, doch nicht. Ich wollte nur auch zu den Christen dazugehören. Nein, die haben gesagt, der ist mir auferstanden, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Die haben dann da im Circus Maximus haben die noch Lieder gesungen zu Jesus und sind dann aufgefressen worden. Für eine Lüge? Also halten wir nochmal fest. Fakt 1, Jesus ist wirklich gekreuzigt worden. Fakt 2, die Jünger haben eine Erfahrung mit ihm gemacht oder sagen es zumindest und die hat zu einer absoluten Verwandlung geführt. Und wie ist das jetzt zu erklären? Ich würde sagen, weil er eben wirklich auferstanden ist. Das ist alles, weil er auferstanden ist. Und das Krasse ist ja, dass ich selbst 1994 das auch erlebt habe. Also nicht ganz 2000 Jahre später. Ich habe nicht vorher geglaubt, ich war nicht irgendwie großgläubig. Und dann habe ich mich mit dem Glauben auseinandergesetzt und nur die Worte von Jesus aus dem Neuen Testament, liebt eure Feinde und all diese Sachen, die er gesagt hat, haben mich so angesprochen. Gott hat mir Glaube dann geschenkt und dann habe ich Jesus angesprochen. Ich habe gesagt, Jesus, also hier, ich glaube jetzt an dich und vergib mir meine Schuld, komm in mein Herz. Und dann wurde ich innerlich von Neuem geboren. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause vor der Haustür stand, Tür geht auf, ich zu meiner Mutter, Jesus lebt! Die Reaktion lasse ich jetzt mal weg. Aber ich war langhaariger Rockmusiker und ich war bei Metallica-Konzerten und auf einmal sitze ich jetzt in der Gemeinde, Jesus, und mir rinnen die Tränen runter. Warum? Weil ich innerlich von Neuem geboren war. Und ich seitdem diese Hoffnung habe, der Mann lebt. Und er ist heute hier durch seinen Geist. Und das gibt mir Hoffnung für jeden Tag. Und das kann auch dir Hoffnung geben für jeden Tag. Egal auch, was bei der Regierungsbildung rauskommt oder was man sich in Amerika Neues einfallen lässt oder in Russland, je nachdem, was da alles so für Sachen kommen. Du kannst da sitzen und sagen, finde ich nicht gut, bete ich für, ich mache normal weiter. Weil du eine Hoffnung hast für diese deine Welt. Findet das jemand gut? Gut, da würde ich sagen, singen wir noch ein Lied drauf. Und dann würde ich euch einladen, das mache ich dann danach, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast als Erlöser, als Retter, dann kannst du das heute tun. Und wenn du das schon getan hast, lade ich dich ein, diese Tage zu nutzen, von Jesus weiterzusagen. Amen. Ihr dürft gerne schon mal aufstehen. Ja, Jesus, und dafür danken wir dir, dass das Realität ist. Du bist wirklich auferstanden. Und danke dafür, dass du uns diesen Glauben geschenkt hast. Und dafür kannst du wirklich, wenn du Jesus kennst, ihm wirklich danken. Er hat dir Glauben geschenkt. Und ich bete für jeden anderen, der hier ist, der vielleicht diesen Glauben noch nicht hat, dass du ihm heute hier auch begegnest, durch deinen Geist, Jesus. Danke, Herr, dass heute auch noch dieses Wunder geschieht, dass Menschen, die fern sind von dir, trotzdem an dich glauben, weil du ihnen diesen Glauben schenkst. Und ich bete heute Morgen auch für offene Herzen einfach, für diese Wahrheit, die nur im Glauben ergriffen werden kann. Aber du willst diesen Glauben schenken, Gott. Denn wenn man dich von ganzem Herzen sucht, dann lässt du dich finden. Ich danke dir, dass du es nicht nur bei mir gemacht hast, sondern bei so vielen anderen auch, Herr. Und ich möchte dich heute einfach fragen, ich möchte dir die Möglichkeit geben, diesen Jesus auch persönlich kennenzulernen und ihn in dein Herz einzuladen. Er ist nur ein Gebet von dir entfernt. Es ist nur wichtig, dass es ein Gebet von ganzem Herzen ist, wo dir bewusst ist, wenn ich es bete, dann bedeutet es, dass ich Jesus Christus mein Leben gebe. Nicht, ja, mal ganz nett, sondern ich möchte das, ich will das, Jesus, ich will zu dir gehören. Und wenn du heute Morgen hier bist und diesen Schritt noch nicht gegangen bist, du sagst aber, ja, ich kann das glauben, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Leben einladen kannst. Und vielleicht ist es für dich auch nur ein erster Schritt auf Gott zu. Aber bete es mit, Gott ist hier, Gott möchte dir begegnen, er möchte dein Leben neu machen, dir diese Hoffnung ins Herz geben. Ich bete das Satz für Satz vor, und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, nach deinem Willen ist, dann bete es. Aber es ist so wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen. Wir können uns nicht in den Glauben reinfühlen, sondern so wie eine Wiedergeburt ein Ereignis ist, ist auch die Entscheidung dafür ein Ereignis. Deswegen, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach fragen, möchtest du heute Jesus in dein Leben aufnehmen? Dann gib einfach Gott und mir ein Zeichen, indem du einfach kurz deine Hand hebst und sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Danke, ist noch jemand da? Dann heb einfach kurz deine Hand als äußeres Zeichen deiner inneren Entscheidung. Ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen. Dann heb einfach kurz deine Hand. Danke, ist noch jemand da? Okay, dann lass uns jetzt gemeinsam beten, und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Erfülle mich mit deinem Geist und deiner Hoffnung. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet, dieses Gebet, das erste Mal gebetet hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst noch zu mir zu kommen, und dann möchte ich dir gerne nächste Schritte einfach zeigen, wie du mit Jesus weiterleben kannst. Ansonsten möchte ich einladen, wenn du darüber hinaus, auch wenn du Jesus schon kennst, Gebet haben möchtest aufgrund irgendeiner Herausforderung, wo du Hoffnung brauchst für dein Leben, dann lade ich dich ein, jetzt auch hier danach nach vorne zu kommen. Wir haben hier 2 Beter gewinnen können. Vielleicht kommt ihr schon mal nach vorne. Die wären dann gerne bereit, dich zu segnen, mit dir zu beten, auch wenn du krank bist, oder mit dir gemeinsam auf Gott zu hören, wie er dir Hoffnung geben möchte. Dann darfst du gerne jetzt gleich nach vorne kommen. Ansonsten seid ihr alle noch herzlich eingeladen, unten im Gemeinschaftsraum da zu bleiben bei Kaffee und Keksen. Und natürlich lade ich euch ein, nächsten Sonntag zu kommen zum Heilungsgottesdienst. Nehmt gerne Freunde dazu mit. Oder eben auch Samstag zu dem Alpha-Tag. Ich bete noch zum Abschluss und dann sehen wir uns hoffentlich noch. Vater, ich danke dir für diesen Ostergottesdienst. Danke, Herr, für die Begegnung, die du uns geschenkt hast durch deinen Geist. Und bete, dass wir diese Hoffnung weitertragen an andere Menschen, die Hoffnung brauchen, Herr. Und das ist eigentlich jeder Mensch, Herr. Und deswegen bete ich dort um göttliche Begegnung für jeden von uns, Herr. Danke für diesen Tag und die Woche, die vor uns liegt. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch.